Mann beißt Hund. 20 Geschichten aus 20 Jahren.
Nicola, weißt du noch, wie wir damals auf die Idee kamen, eine Online-PK zu machen? Online-Pressekonferenz?
Ja. Ich erinnere mich genau. Es war ein sehr ambitioniertes Projekt. Wir haben gesagt, es gibt das Internet, alle stellen da nur ihre Broschüren rein und dabei ist das doch interaktiv und wir könnten es nutzen, um Pressekonferenzen aus der ganzen Welt verfügbar für alle zu machen. Genau, über das Thema Live-Conferencing sprechen wir heute und wir sind zu dritt, nämlich mit
Rike Weitz, hallo.
Mein Name ist Nicola Wessinghage, Geschäftsführer von Mann beißt Hund.
Ich bin Markus Flatten, auch Geschäftsführer.
Rike, du bist heute zu uns gekommen, eigentlich in Elternzeit und wir finden es super, dass du zu dem Thema gekommen bist. Wir kommen ja gleich noch dazu, warum du einen besonderen Bezug dazu hast.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, schön, dich mal wieder zu sehen und zu sehen, dass es dir gut geht. Wir haben das damals gewagt, würde ich sagen, gewagt, weil wir beide eben keinen Hintergrund als Programmierer oder ähnliches haben, sondern uns das konzeptionell gemeinsam überlegt haben und gedacht haben, das müssen wir jetzt einfach machen und dann in einem Umfeld waren, hier in der Tin Factory, in unserem Netzwerk, wo es eben Leute gab, die sowas programmieren konnten und haben das dann auch gleich zu Anfang als unser Hauptangebot, auch als unsere Besonderheit. Wir sind ja als Online-PR-Agentur an den Start gegangen, was damals eben doch noch was Besonderes war. Ne?
Ja, und das Programmieren können ist auch fast relativ, weil es in dieser Zeit, also Ende 99, Anfang 2000, schon eine ziemliche Herausforderung war, ein System zu schaffen, was live über verschiedene Monitore hinweg synchron etwas darstellt. Also das ist heute so selbstverständlich, dass irgendeine Nachricht reinkommt und es blinkt auf dem Handy und auf dem Tablet und das passiert alles synchron. Das war damals gar nicht so selbstverständlich. Damals hatte man einfach Webseiten, die noch sehr statisch waren. Es gab keine Social Media und wir haben auch nicht die Bandbreite gehabt, um dabei Video zu übertragen, sondern es war tatsächlich eine Textkonferenz. Kann man sich auch schwer vorstellen. Es war so, das war ein zweigeteilter Bildschirm. Die linke Seite nannten wir Fragenkorb. Da kamen Fragen der Journalisten rein. Und auf der rechten Seite wurde durch quasi ein Live-Diktat, also jemand, der mitschreibt, wie so ein Konferenzprotokoll, wurde halt das wiedergegeben, was die Referenten gesagt haben. Und ein Moderator konnte dann auf einem eigenen Bildschirm Fragen aus dem Fragenkorb in die Diskussion einspielen. Also eigentlich aus heutiger Sicht total kompliziert. Mhm. Aber durch die geringe Bandbreite damals halt realistisch.
Ja. Und wobei wir dann in späteren Entwicklungsschritten tatsächlich auch mit Bildbegleitung das noch gemacht haben. Ne? Bei der LearnTech war da nicht schon ein Bild dabei.
Genau, da haben wir aber dann nicht mehr mit unserem System gearbeitet, sondern das war dann
das
tatsächlich
war da
Adobe Connect. Also das war dann, also später hat es sich einfach nicht mehr gelohnt, da ein eigenes System für zu machen, weil die großen Softwarefirmen das gemacht haben. Wir haben noch experimentiert mit Spracherkennung und es wirklich geschafft, eine Spracherkennung da anzudocken. Und ich erinnere mich noch, wir hatten einen einzigen PC in der Agentur, der wirklich das von der Leistung her geschafft hat. Das war ein nach damaligen Standard extrem aufgerüstete Rennkiste.
Stimmt.
Und wir hatten
so eine Riesenrechenmaschine.
Ja, also halt einfach ein von der ganzen Rechenleistung her sehr aufgerüsteter PC. Und wir hatten als Kunden die Verbundnetz Gas AG in Leipzig, also einen ostdeutschen Erdgas Wiederverkäufer. Und da haben wir die Bilanzpressekonferenz übertragen und ich weiß noch, wie ich mit unserem damaligen Firmenwagen mit dem PC hinten drin und den gab es auch nur einmal, wenn der irgendwie kaputt gegangen wäre, dann wäre das ins Wasser gefallen, weil es gab keine Redundanz, dass man jetzt zwei solche PCs durch die Gegend fährt, sind wir dann nach Leipzig gefahren und saßen dann in der Dolmetscherkabine und haben durch die Scheibe die Vorstände den Jahresbericht diskutieren hören und ich habe dann tatsächlich über ein Headset parallel über Spracherkennung das da rein protokolliert. Also aus heutiger Sicht eigentlich der helle Wahnsinn.
Das ist irgendwie technisch alles aus heutiger Sicht ein Wahnsinn, aber ich erinnere mich auch, wir haben dann ja auch Journalisten angesprochen und gesagt, dass sie können daran teilnehmen, auch online, sie müssen gar nicht nach Leipzig fahren und da haben nicht wenige, also zumindest mehrere gesagt, ja, aber ich möchte das gar nicht, das ist mir unheimlich, wenn dann alle sehen, was ich frage und heute ist es ja fast regelmäßig so, dass dann Pressekonferenzen auch live übertragen werden, auch mit Bild sogar und man dann hört, was die anderen fragen. Aber das war zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, noch eine ungewöhnlichere Erfahrung für Journalisten, dass sie dann in ihren Fragen beobachtet werden und dann vielleicht auch mal eine dümmere Frage stellen oder Angst davor hatten. Also überhaupt so diese ganze Technik, das haben schon mehrere gesagt, oh, das ist mir zu kompliziert, ich weiß gar nicht, wie das geht.
Auf der anderen Seite muss man sagen, es war halt ein Einsatzzweck, also gerade Bilanzpressekonferenz eines Gasimporteurs. Wir hatten tatsächlich ITA-TASS, die man noch so aus ganz alten Nachrichten kennt, als also russische Nachrichtenagentur, die live daran teilgenommen hatten. Wir hatten Journalisten aus den osteuropäischen Ländern, aus Norwegen, aus England. Also es war wirklich ein Live-Austausch, wie wir ihn uns immer vorgestellt haben, wo der Vorteil des Internets, dass man das eben in Echtzeit über weite Strecken übertragen kann, wirklich eine Rolle gespielt hat.
Ja, und es war, die haben es ja auch mehrmals mit uns gemacht, ne? Also
ja, ja. Es gab mehrere
Konferenzen, die dann gemeinsam, also sie haben mit der Weiterentwicklung des Systems dann auch immer, hat sich die Online-PK dann auch für die für den Kunden dann weiterentwickelt.
Ich finde das erstaunlich, was du gesagt hast, Nicola, dass da so eine Scheu gab, weil eigentlich, also zum einen würde ich sagen, dass bei so einer Bilanzpressekonferenz, die kann ja manchmal auch ein bisschen trocken sein und dass das dann gerade das Spannende ist, wenn das mit so einer technischen Neuerung verbunden ist, dann nochmal für die Journalisten das so mitzuerleben und zum anderen, wenn die live vor Ort sind, müssen die, hören doch auch alle, was die fragen.
Genau.
Ja, aber es ist dokumentiert. Also
okay.
Das andere ist vergänglich, dann kann man sagen, nö, habe ich nie so gesagt. Also ich glaube, es war schon dieses, dann steht das da irgendwo, was ich gefragt habe und… Also ich stelle es mir so vor, wir haben ja auch nicht so sehr darüber dann gesprochen, sondern eher versucht, die Vorteile darzustellen. Und für einige war es dann ja offensichtlich auch wichtiger, den Vorteil zu genießen, nämlich wirklich dann live daran teilnehmen zu können, sehr schnell diese Neuigkeiten zu haben, obwohl man nicht hätte nach Leipzig fahren können. Und ich glaube, für den Kunden war es eben auch wichtig, dann vor Ort das zu machen, ne? Eben in Leipzig und nicht irgendwo nach Berlin oder sonst so hinzufahren, wie man das vielleicht früher gemacht hat.
Ja, wir haben Online-PK nicht irgendwann beerdigt oder beendet, weil wir erstens festgestellt haben, dass wir keine Softwarefirma sind und zweitens andere Systeme viel leistungsfähiger waren, eben Adobe Connect oder dann später Google Hangouts oder heute Facebook Live. Und jetzt haben wir eben 20 Jahre später und heute machen wir regelmäßig Live-Konferenzen, unter anderem für den Studienkreis. Und da bist du ja, Rike, auch diejenige, die das real durchführt und mit dem Studienkreis macht.
Genau. Ich war da bei der Entwicklung quasi auch mit dabei und wir machen mit dem Studienkreis den Studienkreis Talk auf Facebook Live. Das kann man sich vorstellen im Grunde als ein Ratgeberangebot. Und zwar richten wir uns, also der Studienkreis, einmal kurz vielleicht für den Hintergrund, einer der größten Nachhilfeanbieter in Deutschland. Und genau, da ist natürlich die Kernzielgruppe, sind dann mit die Eltern, mit Kindern im schulpflichtigen Alter. Und an die richten wir uns. Die haben da die Möglichkeit, sich live einzubringen, ihre Geschichte zu teilen, aber auch Fragen zu stellen. Wir sind da sehr an alltagsnahen Themen dran. Und und es geht eben darum zu interagieren und auch die Möglichkeit zu haben, da an einen Experten sich mal zu wenden.
Sag mal ein Beispiel für ein Thema, worüber wird da gesprochen?
Es ist ganz vielfältig, zum Beispiel über Streit wegen schlechten Noten oder wie Lernen eigentlich in der Pubertät funktioniert, was es da vielleicht für Herausforderungen gibt, auch übers Online-Lernen, wie man sich das vorstellen kann und in seinen Alltag tatsächlich umsetzt, haben wir schon gesprochen. Genau.
Kannst du dich noch erinnern, wie die erste Konferenz gelaufen ist?
Ja, die war besonders spannend. Die vergesse ich, glaube ich, nicht. Ein fester Bestandteil dieses Studienkreistalks ist so, dass immer ein Elternblogger oder eine Elternbloggerin mit dabei ist und da selber auch sich einbringt, Fragen stellt und auch Fragen schon vorher einsammelt von Eltern und so ein bisschen und Geschichten einsammelt. Und die allererste Aufnahme, da sollte es eben noch so sein, dass diese Elternbloggerin auch den Talk moderiert. Und die hatte dann leider einen Krankheitsfall zu Hause. Die Kinder sind krank geworden und sie hat direkt am Abend vorher abgesagt. Und das ist eben auch so ein Risiko dann beim Live-Event. ja, das findet dann trotzdem statt. Und dann bin ich spontan eingesprungen und habe das gemacht. Und es war sehr aufregend, aber es hat funktioniert. Und
ich erinnere mich auch, dass du das sehr gut gemacht hast. Also die Aufregung konnte man dir zumindest nicht ansehen, sondern es klang, sah von außen so aus, als sei das alles so geplant gewesen.
Ich erinnere mich noch, dass wir am Anfang gesagt haben, wir fangen das erstmal niedrigschwellig an und testen das einfach. Und das war auch noch keine besonders tolle Dekoration.
Nee, wir saßen vor der Yucca-Palme.
Genau, vor einem Werbeschild und einer Yucca-Palme. Und ich finde das aber auch in Ordnung, dass man erstmal guckt, kommt das bei den Leuten, die auf Facebook folgen, eigentlich an? Nutzen die das? Und dass man dann im zweiten Schritt anfängt, das zu professionalisieren, anstatt jetzt mit hohem Aufwand so eine Art Sendeformat zu basteln, was dann vielleicht an den Leuten vorbeigeht. Also ich hatte das Gefühl, dass es schon Leute gibt, die dann gerade diese Möglichkeit nachzufragen auch intensiv genutzt haben. Also man kann ja Fragen stellen in den Talk hinein vom Bildschirm aus.
Genau, man kann da Fragen stellen, man kann selber Kommentare einbringen. Und das ist natürlich, wie bei allen Live-Geschichten schwankt das ist abhängig von Thema, vielleicht auch vom Zeitpunkt, an dem das stattfindet, wie viele da dann tatsächlich live dabei sind und einschalten. Und das lebt aber jetzt eben dieses Online-Live-Format, lebt eben davon, dass wir dadurch auch Videocontent produzieren, den wir hinterher weiterverwerten können. Und das ist eine Erfahrung, die wir da eben gemacht haben, dass das hinterher sehr gern nochmal genutzt wird, nochmal reingeschaut wird. Wir holen da dann auch kleine Videosequenzen raus mit den wichtigsten Antworten, die dann nochmal vom Studienkreis geteilt werden auf Facebook und dann wiederverwertet werden können bei anderen Themen, wo das vielleicht dann nochmal mit anknüpft oder eine Zusatzinformation sein kann.
Was beim Studienkreis, glaube ich, ja auch eine gute Voraussetzung ist, dass die schon eine gewisse Community auf Facebook haben. Also, dass man eben sagen kann, da sind schon Leute, die da vielleicht auch so mal Fragen posten, sich beraten lassen und die dann so ein Angebot eben auch annehmen. Wenn man jetzt da bei null anfangen würde, wäre es, glaube ich, noch mehr Aufwand, Interessierte da zusammenzubekommen. Also, dass es letztendlich auch ein Angebot dann schon an eine bestehende Community ist. Aber auch die Möglichkeit, denke ich mal, neue dann dazu zu gewinnen. Ne?
Das stimmt. Wobei es beim Studienkreis klar auch eine Zielstellung war, mit dieser bestehenden Community stärker in Interaktion zu treten. Also wirklich zu gucken, was haben die eigentlich zu sagen und welche Fragen gibt es da auch und und da einfach eine bessere Beziehung herzustellen. Und ich glaube, dass das ein sehr schönes Format dafür ist und auch wirklich ein schönes Angebot für Eltern ist. Findet immer abends statt und wenn sozusagen
was bei Facebook ja auch ganz schön ist, dass man dann auch sieht, dass da Leute dabei sind, aber weil sie dann ihre Fragen posten, aber man kann ja auch so Herzchen dann in diesen Talk reingeben oder Smileys, Kommentare reinschreiben. Also das finde ich verstärkt dann wirklich dieses Live-Erlebnis. Auch jetzt, man könnte es ja auch einfach abfilmen und sagen, wir haben vorher die Fragen eingesammelt von euch hier auf Facebook und dann stellt man das Video hinterher ein. Aber das hat schon den gewissen Live-Charakter, dass man auch sieht, da kommt mal wieder jemand rein, dann geht jemand raus. Das sieht man dann ja an den Zahlen da oben. Das, glaube ich, hat dann auch nochmal einen besonderen Reiz.
Und live ist live heißt halt auch immer, dass dieses Risiko da ist. Also auch für uns natürlich jedes Mal dann ein gewisser Stresslevel. Klappt das mit der Technik? Also Teufel ist ein Eichhörnchen, sage ich immer.
Genau.
Und ist auch die Teilnehmerzahl da, weil was
nehmen wir eigentlich gerade auf?
Technik funktioniert, genau. Das ist wie wenn man früher vom Interview zurückgekommen ist und irgendwie auf Pause gedrückt hatte oder so. Ne?
Genau, oder der Film leer war.
Ja, nee, auf jeden Fall, das war damals bei Online-PK schon, um mal diesen Bogen zu schlagen und ist heute immer noch so, dass Online-Events generell natürlich eine geringere Verbindlichkeit haben als Vor-Ort-Veranstaltungen. Auch bei Vor-Ort-Veranstaltungen melden sich natürlich alle möglichen Leute an, die dann nicht kommen, aber es ist dann doch nicht so, dass man mal kurz reinguckt und dann sagt, ich gehe wieder raus. Und beim Online-Event muss man die Leute natürlich in jedem Moment irgendwie bei der Stange halten, ein bisschen wie beim Fernsehen. Und wenn man dann einen langweiligen Talkgast hatte, was auch mal passiert ist, dass man da irgendeinen langatmigen Professor vielleicht mal als Gast hat, dann kann es auch schnell passieren, dass die Teilnehmerzahl runtergeht. Aber der Vorteil ist eben, man hat eine zweite Chance. Also beim realen Event kann man nicht sagen, waren wenige Leute da, wir machen den jetzt irgendwie nochmal oder so. Und beim Online-Event findet ein Großteil der Reichweite zum Teil einen Monat nach der Veranstaltung statt.
Ja, und viele kombinieren es ja auch inzwischen, dass sie dann eine Live-Veranstaltung, einen Talk oder ähnliches machen, streamen und dann im Netz eigentlich hinter mehr Leute sich das ansehen, als live vor Ort waren.
Also wobei das immer noch die größte Herausforderung ist, eine echte Live-Veranstaltung vor Ort nicht nur zu übertragen, sondern so ans Internet anzukoppeln, dass dann auch da Fragen rein moderiert werden können. Also das haben wir ja bei Online-PK tatsächlich so gemacht. Die Bilanzpressekonferenz der VNG war ja eine reale Veranstaltung, wo auch reguläre Journalisten im Raum waren. Und ein Großteil der Schwierigkeit bestand darin, das zu koppeln. Was glaubt ihr denn, wo wird das hingehen? Also wir haben jetzt ja schon so einiges erlebt von Textkonferenz über Hangouts, Facebook Live. Gäbe es noch eine Steigerung von dem, was wir im Moment erleben?
Tja, also technisch kann man sicher darüber nachdenken, ob es dann auch noch weiter in die Virtual Reality geht. Ich finde, das Besondere, was das Online-Format jetzt im Moment ausmacht, ist diese sehr spitze Zielgruppen, diese spitze Zielgruppenzugang, dass man wirklich für jede Nische irgendwie auch irgendwie ein eigenes treffendes Format anbieten kann und
dass die Vielfalt vielleicht zunimmt, dass man sagt, es gibt für alle möglichen Dinge Live-Interaktionsangebote.
Genau.
Also was natürlich auch noch kommen wird, ist einfach, dass diese Bandbreiten immer mehr steigen werden, auch mit neuen Mobilfunkstandards. Und
die Leute sich das dann eben auch auf dem Handy angucken können, egal wo sie sind. Also
Online-PK
musste man am Rechner teilnehmen.
Das stimmt.
Heutige Sachen kann man sich mobil überall ansehen. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass geht ein bisschen in die Richtung, was Rieke sagt, dass man tatsächlich sagt, wir haben jetzt eigentlich alle Möglichkeiten. Also eine Zeit lang war es ja so, man musste dann auch eine PK online begleiten. Und heute kann man ein bisschen mehr gucken, gibt es das Thema eigentlich her, dass wir das jetzt nochmal streamen? Ist das von Interesse? Und vielleicht sind dann auch einige Pressekonferenzen deshalb besonders wertvoll, weil sie gerade nicht ins Netz übertragen werden, weil man muss daran teilnehmen, man muss vielleicht dann nach Leipzig fahren, um diese wichtigen Informationen zu bekommen. Das kann dann in einer Zeit, in der alles verfügbar ist, auch nochmal ein besonderer
eine Exklusivität
dadurch bekommen, der Information, dass man wirklich die Wahl hat. Aber ich denke, das ist so ein bisschen die Tendenz.
Was mir auch nochmal begegnet ist, wir hatten auch mal einen Kunden beraten in der Richtung, sind so 3D-Räume, in denen man sich als Avatar begegnet. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, für eine Ansprache jetzt von Journalisten oder anderen Multiplikatoren ist das eher seltsam. Also der Vorteil ist, man kann sich dann verschiedenen Gruppen anschließen. Also man könnte eine Online-Konferenz machen und man geht mit seinem Avatar zu einem Grüppchen hin, hört mal, was die reden, geht dann in den nächsten Raum und ist es dann wirklich so, wenn die Tür sich schließt, dann ist der Ton von der Gruppe hinter der Tür weg und man hört die anderen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch ein bisschen zu kurz.
Ja, aber für Produktpräsentationen könnte ich es mir einfach auch noch, dass man wirklich so das Gefühl hat, man erlebt dieses Produkt, kann das genau in verschiedenen, also man hat eben nicht nur ein Foto und Film und 2D-Ansicht, sondern eine 3D-Ansicht, die man dann auch mittels Virtual Reality wirklich erleben kann in dem Sinne.
Da müssen die Leute alle die Brille aufhaben und zu Hause quasi in diesem Raum sein, in dem das Produkt dann
sich
bewegt, präsentiert
wird. Verschiedene Ansichten zeigen.
Ja, wir werden wahrscheinlich noch einiges in der Richtung erleben.
Genau. Ja. Sind wir gespannt.
Ja, und worüber sprecht ihr nächstes Mal, Nicola, morgen? Worum geht's da?
Morgen sind wir nur zu zweit, weil es geht um das Thema Führen im Tandem.
Ah. Ja, und das Tandem sind in dem Fall wir beide.
Genau. Ich bin gespannt.
Ach so.
Obwohl nicht nur. Ich glaube, wir sprechen auch generell über Führen im Tandem, aber schon auch viel über uns wahrscheinlich.
Ich weiß nicht. Schauen wir morgen. Bis dann.
Okay, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.